Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Tag zusammen, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Kommunikation, Trennung und Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen, herausfordernden Thema du dich gerade beschäftigst, wir geben dir hier praktische Tipps und begleiten dich gern auf deinem Weg. Sven, was haben wir heute?
Heute wollen wir mal wieder über Kommunikation sprechen. Und diesmal nicht so sehr über ein bestimmtes Kommunikationsmodell, sondern vielmehr über eine ganz grundsätzliche Art, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wir gucken uns heute die sogenannte gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg an. Und Rosenberg hat dazu ein Buch geschrieben, was wir beide komischerweise durch Zufall in unserer Bibliothek haben.
Naja, wir wissen ja beide, es gibt keine Zufälle. Mein genau. Zufall war die Mediationsausbildung.
Und meistens die NLP-Ausbildung. Ja, und ich habe eine Auflage von 2004 und da gibt es zwei Vorworte, nämlich einmal von Arun Gandhi, dem Enkel von Mahatma Gandhi, und das andere Vorwort von Vera Birkenbiel. Also daran sieht man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und und Rosenberg erklärt, das ist so ein bisschen das Ergebnis seiner Forschung und seiner Untersuchungen, welche Angst hinter Aggressionen steckt. Das ist also sehr, sehr häufig so ist, dass wenn Aggressionen benutzt werden in der Sprache, irgendeine Angst sich dahinter verbirgt an der Stelle.
Und vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Rosenberg ist ja selber, kommt aus den USA und ist jüdischer Herkunft. Grundsätzlich wäre das ja. Ist ja eigentlich gar nicht erwähnenswert meines Erachtens, aber zum damaligen Zeitpunkt, als er ein junger heranwachsender Mensch war, war das damals auch in den USA ein Thema und auch er durfte Aggression tatsächlich am eigenen Leib erfahren, indem er von Klassenkameraden verprügelt worden ist. Und er hat sich bei dieser Gelegenheit gedacht, Aggression ist doch keine Lösung. Lass uns miteinander reden. Was bedarf es dazu? Was sind denn die Bedürfnisse des anderen? Warum tut er das gerade, dass er auf mich einhaut, nur weil ich jüdischer Herkunft bin? Und das fand ich ganz phänomenal, dass er in diesem Moment sozusagen nicht das Bedürfnis hatte, nach Aggression und den anderen zu schlagen, sondern einfach gedacht hatte, aus diesem Erlebnis heraus ist dann diese Methode von ihm entwickelt worden, weil er das Bedürfnis nach Verbundenheit hatte, nach Allverbundenheit. Und deshalb, du hast vorhin gesagt, Gandhi geht ja auch von dem Miteinander, dass wir alle Menschen sind, mit den gleichen Bedürfnissen, mit den gleichen Grundinteressen, die uns ja auch miteinander verbinden. Das Menschsein verbindet uns. Und auch er hat das Menschsein sozusagen als die Base angesehen und gesagt, das verbindet uns doch alle. Und auch wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Anteilen haben, aber wir haben doch alle dieselben Bedürfnisse auch. Und sich das anzugucken, ich glaube, das ist ganz wertvoll.
Ja, und ich finde die Konklusion, die er daraus getroffen hat, auch ganz gut. Er sagt nämlich, Frieden erfordert eben was Schwierigeres, als Rache auszuüben oder die andere Wange hinzuhalten, so wie wir es aus der Bibel kennen. Man muss nämlich vielmehr empathisch mit Ängsten und vor allem mit unerfüllten Bedürfnissen umgehen. Und diese Bedürfnisse sind es letztendlich, die den Antrieb liefern, sich gegenseitig anzugreifen. Das heißt, wenn man eben diese Bedürfnisse sieht, anerkennt, erfüllt, dann gäbe es eben auch keinen Grund mehr dafür, Kriege zu führen. Und das ist ein super schönes Konzept, wie ich finde.
Genau. Ja. Und herauszukommen mit dieser Methode aus einer Gewalt- und Aggressionsspirale. Und das bedeutet aber, das werden wir uns heute mit euch zusammen anschauen, auch ein gewisses Maß an Achtsamkeit, auch erst einmal, auch und vor allen Dingen erst einmal im Umgang mit sich selber. Das ist eine wunderbare Schule für die eigene Achtsamkeit, diese Methode von Marshall Rosenberg, finde ich. Mhm. Ja, gucken wir mal.
Ja. Der erste Punkt von Rosenberg ist, dass er empfiehlt, Kommunikationssperren zu vermeiden. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und man kann sich fragen, was sind Kommunikationssperren? Und als Aufzählung, das ist eben sowas wie belehren oder befehlen oder warnen, beschimpfen, predigen, drohen, aber auch urteilen oder beschämen und loben zum Beispiel auch. Also auch mit Lob bewege ich Menschen dazu, irgendetwas zu tun, was vielleicht gegen ihren Willen ist. Ja, könnte eben auch ein Mittel sein, mit dem man das eben erreichen kann, wo ich dann wieder auf der manipulativen Seite der Kommunikation bin. Ne? Mhm. Das haben wir schon mal drüber gesprochen, dass man eben nicht kommunizieren kann, ohne zu manipulieren. Das heißt eben, ohne ein Ergebnis zu erreichen mit der Kommunikation.
Und ich glaube, die Appellebene, die können wir uns ganz gut selber vorstellen. Dieses, wie kann ich das mit Lob machen? Ich denke so an Eltern mit kleinen Kindern.
Ja.
Ne? Gerade wenn man sagt, ne, ach, die Mama oder der Papa ist ganz traurig, wenn du das jetzt nicht so machst. Bitte sei doch so lieb und räum dein Zimmer auf, sonst bin ich traurig. Mhm. Dann arbeitet man genau so mit einer, ich sag mal, Kommunikation, die lobt bzw. auch bestraft. Und das hört sich im ersten Moment doch ganz freundlich an. Sei so lieb und tu doch das. Aber man schaut nicht auf die eigenen Bedürfnisse und schwingt sich auch nicht ein auf das, was das Kind da mitbringt.
Genau. Mhm. Beschämen habe ich vielleicht in der Aufzählung noch vergessen. Das könnte das auch sein, was du gerade beschreibst. Ne?
Mhm.
Ja.
Genau.
Ja, wollen wir uns den Prozess anschauen?
Gerne.
Vielleicht noch mal eben eine Information. Wir haben diese Episode genannt Giraffensprache. Warum heißt die Giraffensprache die Episode? Die Giraffen sind die Landsäugetiere mit dem größten Herz. So, und da kommt letztendlich der Begriff her. Also diese Sprache, gewaltfreie Kommunikation, ist eben eine Sprache, die sehr von gegenseitiger Liebe und Wertschätzung geprägt ist. Und deshalb eben Giraffensprache an der Stelle.
Mhm. Anders als die Wolfssprache. Mhm. Also viele werden das vielleicht auch, wenn sie Kinder haben, von den Kindern aus der Grundschule kennen. Dort wird das ganz häufig auch schon mit unterrichtet, mit der Giraffensprache und da auch schon in der Grundschule für Bewusstsein geschaffen. Wir wollen es auch für alle Erwachsenen gerne tun an dieser Stelle.
Ja, ich habe auch noch ein paar Beispiele für Wolfssprache, Giraffensprache hier mit dabei. Können wir uns gleich auch nochmal anschauen.
Ja, finde ich auch ganz wichtig. Herkommt. Auch vielleicht gerade auch in der Beziehung am Arbeitsplatz, in der Zweierbeziehung zu Hause. Das finden wir ganz praktisch überall. Und ich glaube, was machen wir heute? Wir wollen einfach wieder nur Bewusstsein schaffen, Bewusstsein für Sprache. Auf keinen Fall geht es darum, sich selbst zu verurteilen. Auf gar keinen Fall geht es darum, den anderen zu verurteilen. Guck mal, du, der kann das nicht richtig mit der Sprache. Schau dir mal an, wie der falsch kommuniziert. Da sind wir genau auf der Vorwurfsebene. Das möchten wir nicht, sondern tatsächlich einfach zu sensibilisieren und vielleicht tatsächlich Kommunikationsgewohnheiten zu überprüfen und, wenn man mag,
bewusst machen auch, ne?
Ja, bewusst machen und ändern. Ich glaube, wir verlinken wieder das Buch.
Mhm, auf jeden Fall, ja.
Ja, und es gibt auch tolle Podcasts. Also ich weiß, dass es bei Apple Podcasts, habe ich auch schon was von Marshall Rosenberg selber gehört, müssen wir nochmal gucken, wenn wir da was finden, vielleicht können wir dann das auch noch mit verlinken.
Auf jeden Fall, ja. Ja, Prozess der gewaltfreien Kommunikation. Der erste Schritt ist Beobachtung, so sagt Rosenberg. Nicht? Vielleicht der schwerste Schritt an der Stelle. Also zuerst beobachten wir, was in einer Situation wirklich geschieht. Das heißt, wir hören, wir sehen, wir gucken uns genau an, was tun andere Menschen und beschreiben einfach nur. Also nur beschreiben, nur feststellen, feststellen, dass wir es mögen oder auch nicht, nicht interpretieren. Und Interpretationen passieren eben immer bei dir und Beobachtung ist eben das, was im Außen ist, also das, was der andere macht. Das darf man ziemlich fein abgrenzen und genau darauf achten, was da im Gehirn passiert. Das ist, wenn man das nicht gewohnt ist, wirklich ja, spannend, sich selber auch dabei zu beobachten, wenn man wirklich darauf achtet, was passiert im Außen und die eigene Bewertung versucht rauszulassen an der Stelle. Ne?
Und vielleicht dürfen wir dem und der geneigten Hörerin sagen, wir haben ja auch beide irgendwann mal angefangen, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Bei mir war es seinerzeit anlässlich der Mediationsausbildung. Und das macht ja dann was mit einem. Und plötzlich geht man in diese Beobachterposition, das, was du gerade so gut beschrieben hast, und beobachtet erstmal andere bei der Kommunikation und versucht, sie einzuordnen und genau das hier so zu tun, dieses, ich sag mal, die unterschiedlichen Schritte von Rosenberg einfach so nachzuvollziehen. Das klappt am Anfang noch nicht richtig gut, aber das kann man üben. Es ist ein Übungsprozess, ein Weiterentwicklungsprozess, mit dem du dich dann auch dabei weiterentwickelst. Also, und es geht immer tiefer und es macht auch Freude, dann das zu machen. Am Anfang ist es ganz schön schwierig. Du hast es eben schon angesprochen.
Ja. Mhm. Ja, und Rosenberg hat ein paar Beispiele in seinem Buch, ne, die ich richtig, richtig gut finde. Mhm. Er schreibt zum Beispiel so, als Beobachtung vermischt mit Bewertungen so Dinge wie, sie schafft ihre Arbeit bestimmt nicht. So. Und auf jeden Fall haben wir da eine Bewertung mit da drin, weil wir es nämlich einfach eine Beobachtung, die wir vielleicht sehen, mit einer Erfahrung verknüpfen, die wir gemacht haben oder meinen gemacht zu haben. Das heißt also, eine Beobachtung getrennt von einer Bewertung wäre zum Beispiel, ich glaube nicht, dass sie ihre Arbeit schafft, oder sie hat gesagt, ich werde meine Arbeit nicht schaffen. Ja, das wären eben Beobachtungen, und die Formulierung, sie schafft ihre Arbeit bestimmt nicht, wäre eben eine Beobachtung vermischt mit Bewertung. Ja, also wirklich eine feine Nuance, ein feiner Unterschied, bei dem man sich dann ertappen darf an der Stelle. So als ein Beispiel. Oder Harry ist ein schlechter Fußballspieler. So, auch eine Bewertung drin. Man könnte sagen, Harry hat in den letzten 20 Spielen kein Tor mehr geschossen. Das wäre eine Beobachtung an der Stelle. Das andere ist ein Urteil, ist eine Bewertung an der Stelle.
Genau, und an dieser Stelle genau zu lernen, steckt da eine Interpretation mit drin in dieser Beobachtung der Situation. Ist es tatsächlich nur eine Beobachtung, eine Feststellung? Und das kann man üben. Ja, was nehme ich tatsächlich wahr? Ich mache das total gerne. Also so, wir beide tauschen uns ja auch manchmal aus und ich liebe dieses Spiel. Lass uns darüber sprechen, was wir beide wahrnehmen. Eine bestimmte Situation, wie nehme ich sie wahr? Wie nimmst du sie wahr? Was nehmen wir da überhaupt wahr? Und das ist schon sehr interessant, gerade wenn man vielleicht auch im Gruppenprozess ist oder Kommunikationssituationen hat, dass man da nicht irgendwelchen eigenen Interpunktionen aufsetzt.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, auch wenn man meint, Gefühle von anderen interpretieren zu können, nicht? Oder zu wissen, was bei dem gerade im Kopf vorgeht. Nicht?
Dann wird es richtig spannend.
Genau.
Ja.
Wird es richtig spannend, ja.
Genau, dann kommt das Glaskugelgucken dazu.
Genau. Ja, und der zweite Punkt, deswegen komme ich da drauf, das sind eben die Gefühle. Das heißt, wenn wir beobachtet haben und auch wenn wir uns dabei beobachtet haben, ob wir etwas mögen oder auch nicht mögen, dann ist der nächste Schritt eben, sich die Gefühle anzuschauen. Das heißt, wir sprechen aus, wie wir uns fühlen, wenn wir das beobachten.
Ja, und dann wird es richtig spannend.
Genau, dann wird es richtig spannend, denn wir dürfen üben, unsere Gefühle wahrzunehmen. Und dazu höre ich gerade ein ganz, ganz spannendes Buch, wie Gefühle entstehen. Können wir auch nochmal verlinken. Ich habe den Titel jetzt gerade nicht parat, aber es ist ein spannendes Buch, wie das Gehirn Gefühle macht. Und dass viele Menschen, die sich nicht intensiv mit dem Thema Gefühle beschäftigen, gar nicht so viele Gefühle parat haben. Das heißt, die fünf Grundgefühle, die haben die meisten Menschen dann eben noch parat. Sie wissen eben, dass sie glücklich sind oder wütend sind oder angeekelt oder sowas. Genau, dass die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Aber da gibt es dann noch ganz viel mehr. Und in meinen Coachings habe ich zum Beispiel eine Gefühlsliste, mit denen ich arbeite, wo dann so 80 oder 100 Gefühle draufstehen, positive wie negative, damit man ja sich im Grunde mal andere Gefühle aussuchen kann und ein bisschen feingliedriger unterscheiden kann, was da gerade in einem passiert. Also das ist eine schöne Übungssache, die man da machen kann, nicht? Also so, also da gibt es eben nicht nur, man ist glücklich, sondern vielleicht gibt es noch Unterarten von glücklich. Also man könnte glücklich oder glückselig sein oder heiter oder hocherfreut
oder dankbar.
Dankbar oder hoffnungsvoll oder zuversichtlich.
Also zufrieden, begeistert.
Nuancen.
Interessiert, ausgeglichen,
genau.
Beruhigt und sowas alles Schönes.
Genau. Ja. Also alles Nuancen, von positiven Gefühlen, die für viele Menschen eine sehr ähnliche, aber doch manchmal leicht unterschiedliche Bedeutung haben. Und das darf man lernen, einfach zu gucken, was passiert denn da in einem, wenn man andere Menschen beobachtet an der Stelle. Hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist es aber nicht. Wir gucken uns gleich nochmal ein paar Beispiele dazu an.
Es ist nicht kompliziert, aber ich glaube, dieses Lernen, Gefühle zu benennen. Also ich kenne es aus der Mediationsausbildung, dass viele Menschen, du hast es gerade angesprochen, ganz häufig gar nicht in der Lage sind, das Gefühl zu benennen, sondern die sagen dann, es ist schlecht, es ist gut oder ich bin da ärgerlich oder ich bin wütend. Negative Gefühle sind sozusagen erstmal leichter zu benennen, aber da auch, ich sag mal, werden sie häufig nur mit einem Wort benannt. Und auch ärgerlich und wütend sozusagen hat auch Unternuancen, so wie diese fröhlichen Noten, die wir gerade haben. Und das auch genau benennen zu können, weil dann ist man schon auf der Spur sozusagen nach dem, was einem wirklich bewegt, wenn man das andere beobachtet hat und warum man das jetzt gut findet oder doch nicht so gut findet und das so ein bisschen aufdröseln kann und dann sich hinterher die Bedürfnisse, die dahinter stecken, angucken kann. Ja. Deshalb ist es da ganz wichtig, sich tatsächlich da diese Wortpaletten und wie sich das Gefühl anfühlt, dem vielleicht auch mal einfach nachzuspüren, was ist da der Unterschied im Gefühl und vielleicht auch, wo spüre ich es im Körper? Mhm. Das ist ja auch einfach was. Viele haben diesen Bezug zum Körper einfach total verloren. Das ist ein verkopftes Wort, aber ein Gefühl manifestiert sich irgendwo immer im Körper. Wenn man Freude ist, dann springt das Herz vor Freude. Wenn man ärgerlich ist, hat man einen Knoten im Magen oder ein Kloß im Hals. Also vielfach sagen wir, oder ich habe die Nase voll. Es gibt so Worte sozusagen, die sind uns allen gleich eingängig. Aber das ist ja dann auch mit dem Gefühl verbunden. Und da vielleicht nochmal hinzugucken, wo ist es jetzt eigentlich, dieses Körpergefühl? Das ist sehr hilfreich, um das benennen zu können.
Ja. Ja, tatsächlich auch ein großer Teil der Arbeit mit NLP ist es eben zu schauen, wo sind die Gefühle im Körper? Gibt es eine Bewegung bei den Gefühlen? Wie fühlen die sich an? Gibt es da Submodalitäten, nennen wir das, Farben oder Geräusche, die damit verbunden sind? Das ist ganz, ganz spannend, das bei unterschiedlichen Menschen zu sehen und zu hören, wie die damit umgehen. Was mir bei den negativen Gefühlen noch wichtig ist, das haben wir bei den positiven nicht so sehr, negative Gefühle werden oft verwechselt mit negativen Gedanken. Und die darf man schön voneinander lernen abzugrenzen. Nicht? Also ich fühle mich eben nicht hintergangen, sondern das Gefühl dahinter ist eben ein anderes. Sondern dieses ich fühle mich hintergangen ist ein Gedanke, der das Ergebnis von Gefühlen
und sein deshalb kann. Bin ich enttäuscht, deshalb bin ich frustriert, deshalb bin ich jetzt zornig oder ich bin fassungslos darüber, das.
Ja. Genau. So, oder ich fühle mich zurückgewiesen, ich fühle mich verlassen, fühle mich verraten oder manipuliert. So, das sind eben alles irgendwo Gedanken, also Diagnosen und Urteile, die unser Gehirn gefällt hat, aus den Gefühlen, die wir eben wahrgenommen haben an der Stelle.
Ne? Finde ich ganz wichtig. Also ich finde die Unterscheidung gerade richtig gut, weil im ersten Moment könnte man das auch glauben. Und auch bei mir damals, ich denke gerade so zurück, war das auch ein echtes Thema, sozusagen diese unechten Begriffe abzugleichen mit echten Gefühlen und das voneinander zu unterscheiden und auch benennen zu können. Das war ja auch bei mir irgendwann mal ein Übungsweg. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass auch hier unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg zu geben, dass das einfach ein Lernweg ist und dass das nicht schlimm ist, wenn man das nicht heute gleich weiß, sondern heute hört ihr das und dann schwingt ihr euch darauf ein. Ich habe übrigens auch Amazon macht's möglich. Es gibt so tolle Karten, eigentlich für den Coaching-Bereich. Ich habe sie mir mal damals für die Mediationssitzung geholt. Einfach Karten, aus denen sich auch übersichtsartig ergibt, welche Gefühle es alles so gibt. Einfach damit man sie im Überblick hat und auch benennen kann. Ist vielleicht schöner, als sich gleich ein ganzes Buch zu kaufen. Und nicht jeder hat Lust auf ganze Bücher lesen. Aber dass man erstmal einfach Worte für Gefühle hat und danach so ein bisschen mal sich reinschwingen kann. Und da kann man immer mal drauf gucken und das mal so ein bisschen durchsacken lassen, nenne ich das immer. Ja. Ne, einfach mal so beim Essen oder ne, vorm Spazierengehen, vorm Einschlafen mal auf diese Karten gucken und ja, dann einfach schauen, was macht das jetzt gerade mit mir? Und ach, guck mal, da ist das Wort und kann auch nochmal aufs Körperbewusstsein achten, weil diese Karten auch auf das Körperbewusstsein so ein bisschen aufmerksam machen. Mhm. Und ich finde, wenn man nicht in eine Coachingstunde gehen möchte, vielleicht weil man sich das noch nicht traut und noch nicht so weit ist, das in Anspruch nehmen zu wollen für sich selber, ist das vielleicht erstmal ein guter Schritt, um Bewusstheit bei sich zu schaffen.
Ja, absolut. Mhm. Ja. Ja, der dritte Schritt, nachdem wir beobachtet haben und unsere Gefühle eben klar haben, wahrgenommen haben, wäre dann zu kommunizieren, welches Bedürfnis hinter dem Gefühl steckt. Das heißt also, hinter jedem Gefühl verbirgt sich irgendwo ein Bedürfnis, was eben unerfüllt ist an der Stelle und ein Bedürfnis, was eben gesehen werden und erfüllt werden möchte an der Stelle. So, und es sind eben die physiologischen Bedürfnisse. Also du hast vorhin schon gesagt, ich habe Hunger, ich habe Durst oder sowas. Das könnte eben ein Bedürfnis sein oder Schlaf ist zum Beispiel ein Bedürfnis. Das können aber auch ich-bezogene Bedürfnisse sein, wie Selbstständigkeit, wir haben vorhin drüber gesprochen, also Autonomie, Freiheit. Das kann aber auch Kreativität sein oder Ehrlichkeit oder Ruhe, Alleinsein. Das kann ja auch sein, dass jemand das Bedürfnis verspürt, für sich zu sein. Das erlebe ich ganz, ganz oft in der Coaching-Praxis. Paare, die eben sagen, sie geraten immer wieder aneinander, wenn einer der beiden nach Hause kommt, über Nickeligkeiten, immer das gleiche Thema. So, wo man da mal hinschauen kann, kann es eben sein, dass einer der beiden Ruhe braucht, wenn er nach Hause kommt und deswegen immer wieder den gleichen Streit anzettelt jeden Tag, weil er zuverlässig weiß, danach gibt es einen kurzen Krach und ich habe eine Viertelstunde, eine halbe Stunde meine Ruhe und kann machen, was ich will. Ja? Beliebte Strategie in Beziehungen, die man sich dann eben anschauen kann. Ja, dann gibt es natürlich soziale Bedürfnisse, die da eine Rolle spielen können. Also Kontakt oder Austausch, Anerkennung, Wertschätzung ist natürlich immer
das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ich sage es jetzt ja mal so ganz, ich komme aus dem Beruf, also was steckt dahinter? Sicherheitsbedürfnisse aber ja auch. Und dieses Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit, Gleichbehandlung, Vertrauen, mein Bedürfnis nach Ordnung, all das sozusagen kann ja damit von umfasst sein, ist auch gerade in Paarbeziehungen, aber auch am Arbeitsplatz, finde ich, ich glaube auch gerade Gerechtigkeit und neben der Autonomie und Selbstbestimmtheit mit große Faktoren.
Ja, ja, und dann gibt es so eine Mischung aus ich-bezogenen und sozialen Bedürfnissen, zum Beispiel Friede und Harmonie. Mhm. So, und da gibt es eben auch viele Menschen, die einfach aus Gründen der Harmonie dann eben darauf verzichten, bestimmte Dinge anzuschauen. Nicht? Sehr, sehr weit verbreitet an der Stelle.
Und auch hier ist es gut, sich erstmal klar zu machen, welche Bedürfnisse gibt es überhaupt? Mhm. Alles, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, die mir jetzt und hier und heute oder in Bezug auf eine bestimmte Sache eigentlich wichtig sind?
Ja.
Also das einfach ganz klar für sich zu bekommen und dann ist es an dieser Stelle, und damit möchte ich eigentlich den Link setzen, in Anführungsstrichen, an unsere Folge, die wir zu den Glaubenssätzen hatten. Ganz häufig sind wir gar nicht in der Lage, Bedürfnisse zu äußern, weil wir vielleicht den Glaubenssatz haben, wir dürfen nicht glücklich sein oder Mädchen tun das nicht. Ne? Also so gerade bei Frauen ist es ja häufig so, dass die gelernt haben, aus dem familiären Background heraus ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Wünsche zurückzustellen, weil der andere sozusagen im Vordergrund, die Familie, der andere ist wichtig, aber du bitte nicht. Ne? Und das ist einfach ganz wichtig, das zu sehen, damit man sieht, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Ich hatte einmal auch in der Mediation eine Frau hier sitzen, die dann bitter geweint hat, die gesagt hatte, ich kenne die Bedürfnisse aller anderen, aber meine nicht. Mhm. Und das war, also die ist dann rausgegangen und hat sich im Klo hier eingeschlossen und mochte gar nicht wieder rauskommen, weil sie diese Erkenntnis plötzlich hatte. Mhm. Ne, und das ist, glaube ich, was, das ist erstmal ganz wichtig und essentiell zu wissen, ja, ne, auch dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, kann es so gehen, dass wenn du jetzt uns hörst und guckst auf die Bedürfnisse, dass du erstmal gar nicht weißt, was gibt es eigentlich alles für Bedürfnisse. Wir haben gerade eben schon so eine Handvoll aufgezählt und ein paar Beispiele gemacht. Das kann man schön weiter vertiefen.
Ja.
Und vielleicht zu sehen, oh Gott, die kannte ich gar nicht und ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Und ich weiß auch gar nicht, was mir persönlich gerade wichtig ist. Welche Bedürfnisse habe ich jetzt oder ich in Bezug auf meine Partnerschaft, in Bezug auf den Arbeitsplatz? Irgendwie habe ich gelernt, irgendwie zu funktionieren. Und irgendwie komme ich auch immer durch, aber ich merke halt auch, dass das unzufrieden macht mit mir und ich da eine tiefe Frustration als Gefühl ja immer mitnehme und vielleicht deshalb sozusagen gerne in die Opferrolle gehe oder gerne in die Anklägerrolle gehe. Ne, also so all das kann ja damit verbunden sein.
Ja, und dann ist es mir nochmal wichtig zu sagen, egal welche Bedürfnisse gerade da sind oder welche Bedürfnisse du gerade jetzt entdeckst oder die dir gerade klar werden, alle Bedürfnisse sind in Ordnung an der Stelle. Da gibt es eben nichts Falsches. Da gibt es nicht zu viel Autonomie. Da gibt es nicht zu viel das Bedürfnis, weiß ich, nach Anerkennung oder
nach
sowas.
Nähe. Nicht? Nach Nähe. Wenn ich über Paarbeziehungen jetzt gerade nachdenke, würde ich sagen, das Bedürfnis nach Nähe kann ja, wenn man dann zurückgewiesen wird, sozusagen, dann ist ja auch das Gefühl der Verbundenheit dann da oder das Bedürfnis der Verbundenheit, dass ich mich verbunden fühlen möchte mit dem anderen, aber es ist mein Bedürfnis auch nach vielleicht körperlicher Nähe.
Ja.
Und wenn ich dann zurückgewiesen werde, weil der andere das nicht hat, dann ist das ja manchmal eine ganz tiefe Verletzung, die da bei mir ankommt und sich das da an dieser Stelle gut anzugucken und zu sagen, immer, ne, dann kommt ja dieses immer, ne, immer weist du mich zurück oder ne, du liebst mich nicht mehr. Das ist ja vielleicht dann der nächste Satz, der kommt.
Ja.
Und sich das mal anzuschauen sozusagen, womit hängt denn das vielleicht zusammen? Ne, ich sehe, du sitzt heute Abend auf dem Sofa. Punkt.
Ja, also ganz wichtig, es gibt da kein richtig und kein falsch. Ja. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Wenn man möchte, kann man sich angucken, woher dieses Bedürfnis kommt. Und wenn man das Gefühl hat, dass man selber ein gesteigertes Bedürfnis hat, was über das vermeintlich normale Maß hinausgeht, dann kann man natürlich hinschauen, wo kann das herkommen und kann sich anschauen, ob man daran irgendwie was verändern möchte, wenn man das möchte. Aber es gibt kein richtig und kein falsch an der Stelle. Ganz, ganz wichtig. Das, was du gerade gesagt hast, ist im Grunde ein guter Übergang zu einem Beispiel, was ich gefunden habe. Also ein Paar sitzt auf der Couch und beide schauen TV. Und einer von beiden geht in der Werbepause mit dem Hund vor die Tür. Und der andere holt sich Chips in der Pause. Und der Partner, der mit dem Hund unterwegs war, kommt wieder und poltert los. Na toll, ich gehe mit dem Hund raus und du holst dir was zu naschen und ich verpasse jetzt die Hälfte vom Film, weil ich mir was Eigenes holen muss. So könnte so eine normale Konversation ablaufen. Was ist das Ergebnis? Krach, Streit, Vorwürfe, schlechte Stimmung.
Zwei schlecht gelaunte Menschen auf dem Sofa.
Genau. Jeder guckt seinen Film danach und isst seine Gummibonschen mit Joghurt, weil sie so gesund sind. So, eine Alternative könnte eben sein, um uns die Punkte 1, 2, 3 mal anzuschauen. Ich sehe, dass du für dich etwas zu naschen besorgt hast, also die ganz normale Wahrnehmung der Situation, wie sie sich jetzt verhält. Ich ärgere mich, weil ich nun noch mehr vom Film verpasse oder nichts zu naschen habe, weil ich auch das Bedürfnis habe, jetzt eben was zu naschen. Also ein physiologisches Bedürfnis, Sucht nach Zucker, ist eben nicht erfüllt an der Stelle. Oder das Bedürfnis, eben diesen Film weiterzugucken, wurde nicht erfüllt. Ja, eins von beiden.
Ja, oder auch vielleicht fehlende Wertschätzung. Ne, dass man vielleicht auch einfach sagt, ich hätte mich gefreut, wenn du an mich, ne, oder wenn du mir auch was zum Naschen mitgebracht
genau.
hättest.
Genau.
Ne, da ich ein Bedürfnis, und das wäre der meins sozusagen, ne, da das ein Ausdruck von Wertschätzung
genau.
gewesen wäre.
Ja.
Ich wünsche mir an dieser Stellung Wertschätzung.
Mhm. Genau, da kann man mal hinschauen, worum es wirklich geht. Also Wertschätzung oder einfach um eine Wahrnehmung. Nicht? Darum nicht gesehen zu werden, das könnte eben auch was sein, was sich dahinter verbirgt dann an der Stelle. Oder was wir leider auch sehr oft in Beziehungen sehen, Hinrunde, Rückrunde. Das heißt, vielleicht hat am Tag davor der Partner die Süßigkeiten nicht geholt oder irgendwas anderes nicht gemacht. Das kann ja völlig unabhängig davon sein. Dann sehen wir eben leider auch sehr, sehr häufig in Beziehungen Hinrunde, Rückrunde. Und dann gibt es eben wieder die Rückrückrunde und so geht es eben weiter. Also etwas, was man sehr, sehr häufig in Beziehungen beobachten kann.
Genau. Und genau dafür, wir sprachen es ganz am Anfang an, dieses System von Rosenberg, die Methode, hilft sozusagen diese Spirale zu durchbrechen. Mhm. Es ist am Anfang ein bisschen mühselig, wir geben es mal eben mit so auf den Weg, ja. Aber es lohnt sich wirklich.
Ja, mhm. Ja, genau. Ja, und der vierte Schritt in der Prozessabfolge wäre dann das Bitten. Mhm. Nicht? Also, würdest du mir bitte nächstes Mal etwas zum Naschen mitbringen? Das wäre eben dann die Bitte, die man äußern könnte. So, also Ziel dabei ist es eben, wieder das Einfühlungsvermögen zu stärken an der Stelle. Ne? Ja, also das Einfühlungsvermögen, was eben durch die Art, wie wir normalerweise kommunizieren, eben ja blockiert ist. Wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, Kommunikation wird eben blockiert durch bestimmte Sachen. Und wieder Verantwortung zu übernehmen für das Leben. Das ist ja so ein bisschen die Überschrift unseres Podcasts. Verantwortung für das eigene Leben und das eigene Verhalten zu übernehmen und dadurch eben wieder Freiheit zu erreichen. Ne?
Genau. Es geht eigentlich weg davon, ich sag mal, von Schuldvorwürfen, mhm. Schuld für den anderen und Verantwortung damit ja zu verlagern auf den anderen, sondern Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle und auch für die eigenen Bedürfnisse und auch das ausdrücken zu können.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wesentliches und Essentielles und indem man anfängt, sich damit zu beschäftigen, weil man guckt ja erstmal bei sich. Man versucht, die Situation zu beobachten und sie zu schildern wertfrei, indem man sagt, ich nehme wahr das. Und dann auf die eigenen Gefühle schaut, heißt es ja, ich bleib bei mir. Mhm. Und ich finde diesen Satz, bleib bei dir und sei mit mir, den finde ich einfach schön. Mhm. Und ich finde, der sagt ganz, ganz viel. Und wenn man eine Überschrift für eine Beziehung, wie auch immer, das gilt für den Arbeitsplatz, wie auch in einer freundschaftlichen Beziehung, aber auch in der Paarbeziehung ist dieses bleib bei dir und sei mit mir, ist ein schöner Weg des Miteinanders. Mhm. Und es ist ein Übungsweg.
Mhm. Ja.
Ja.
Tja, also man darf die Verantwortung wieder übernehmen für das eigene Verhalten. Man darf eben diese Ausreden, dass eben die Verantwortung für alles Mögliche, was passiert im Außen liegt, das darf man eben sich einfach mal genau anschauen und darf das eben wahrnehmen, wenn man so handelt, nicht? Und ganz, ganz viele Menschen tun das eben. Und ja, da wäre eben meine Empfehlung, da genau drauf zu achten, was da passiert, nicht?
Genau, und vielleicht merkt man auch an dieser Stelle, wenn man anfängt, sich mit dieser Methode zu beschäftigen, dass man selber doch geneigt ist, Verantwortung zu verlagern mhm. und auch eher auf dieser Vorwurfsebene sehr gut verbal unterwegs ist und ist vielleicht auch erstmal, ich sag mal, erschrocken darüber, mhm. das festzustellen. Das darf man ja so sein. Und dann sich aber keine Selbstvorwürfe zu machen, denn schließlich irgendwie beschäftigt derjenige, diejenige sich ja vielleicht auch aufgrund unseres Podcasts genau damit, dann ist das doch eine schöne Erkenntnis. Ich finde, das ist eine schöne Erkenntnis, die gewertschätzt und gewürdigt werden darf, weil schließlich bist du dann offensichtlich bereit für diesen Weg der Veränderung und möchtest daraus und möchtest vielleicht ja auch mehr Verantwortung wieder für dich selber, für die eigenen Gefühle, für die eigenen Bedürfnisse entwickeln. Und gerade das System, das, was du eben so schön gesagt hast, Hin- und Rückrunde, mhm. ich sage dann immer die Spirale, ne, da rausspringen und zu gucken, wie ist der Weg daraus? Dieses hier ist der Weg daraus.
Ja, mhm. Ja, und für alle Bereiche des Lebens, das darf man, glaube ich, auch noch mal ganz klar sagen, es ist nicht nur ein Thema, was in der partnerschaftlichen Beziehung eine Rolle spielt, sondern wir können das eben in allen Lebensbereichen machen. Wir können das im Umgang mit unseren Kindern machen oder mit anderen Familienmitgliedern. Wir können das im Job machen, wir können das in der Schule machen. Für Verhandlungen im Geschäft können wir es nutzen. Auch da dürfen wir Verantwortung übernehmen für die Art, wie wir mit anderen kommunizieren. Und mhm. das eben entsprechend ja, anschauen und umsetzen. Und es ist tatsächlich eine große, große Übungssache.
Ja, und vielleicht so, die Frage ist, ist die gewaltfreie Kommunikation alltagstauglich? Ich fange an, mich damit zu beschäftigen und denke, juhu, jetzt habe ich was gelernt und jetzt fange ich an, in meiner Familie das zu praktizieren. Und die sagen alle, oh Gott, die schon wieder, sie hat was Neues.
Ist das deine Erfahrung?
Nein.
Nein.
Gott sei Dank nicht.
Meine nämlich auch nicht.
Ich will es nur mit auf den Weg geben, ja. Dieses einfach versuchen zu üben und zu gucken, vielleicht dieses nicht, ich weiß jetzt was Besseres und jetzt müssen alle mitmachen, sondern so ein bisschen Lockerheit, Leichtigkeit mit reinbringen und zu wissen, vielleicht kann man es auch abwandeln im Alltag mit dieser Sprache. Ja. Und einfach ausprobieren, wie geht es sozusagen, wie kann ich sozusagen da besser bei mir sein und da einen Umgang so mitfinden in der Sprache, in der Gewohnheit, dass ich mich nicht verbiegen muss in der Sprachgewohnheit. Wenn ihr anfangt, das Buch zu lesen oder von Rosenberg, dann mag sich das im Anfang erstmal ein bisschen sperrig anhören oder sperrig lesen und sperrig für einen selber anfühlen. Und ich finde aber, es ist gut zu trainieren damit und das ist auch wichtig, damit man das erstmal versteht, selber versteht und auch so verinnerlicht und hinterher in den eigenen Sprachgebrauch gut mit integrieren ja. kann, damit es sich locker anhört und ja. ihr selber, ihr selbst bleibt.
Und 95% der Hörenden werden das gar nicht bemerken, wenn du deine Sprache veränderst. Wenn du es so exemplarisch machst, wie in den Buchbeispielen, dann vielleicht. Nur wenn du es halt einfach so soft in deine Sprache integrierst, dann wird es den meisten Menschen nicht auffallen. Sie werden es als unterbewusst positiv wahrnehmen und werden dich vermutlich nicht darauf ansprechen, dass sich da was verändert hat, weil sie es gar nicht bemerken. Sie fühlen sich nur einfach wohler. Das ist super schön an dem Instrument, finde ich. Ja. Ja, also Giraffensprache führt zu entspannteren Beziehungen auf der einen Seite und zur Bewusstwerdung auf der anderen Seite, denke ich. Also Bewusstwerdung über deine Muster, über Beweggründe und ist aus meiner Sicht daher ein echter Schritt in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung. Ich denke, probier es einfach mal aus und sieh, was passiert.
Genau so. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß bei der Kommunikation nach Marshall Rosenberg.
Genau. Weitere Infos, den Link zu unserer Website und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit mit guter Kommunikation.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.